Deutschlandfunk.
Drastische Einsparungen in der Kinder- und Jugendhilfe und für Menschen mit Beeinträchtigung. Seit einigen Tagen kursiert ein Arbeitspapier von Bund, Ländern und Kommunen, das für heftige Kritik sorgt.
Alle, die an der Erstellung dieser Liste beteiligt waren, möchte ich eigentlich nur eins fragen. Was läuft eigentlich falsch bei Ihnen?
Für Heidi Reichinek von den Linken ist diese Liste eine, ich zitiere, Schande. Es geht um ganz viele Vorschläge, wie bei Schule, Betreuung oder Unterhalt gespart werden soll. Das würde Millionen Menschen in Deutschland betreffen. Auch Sebastian, er ist Schulbegleiter.
Also ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen, die diese Pläne dann machen, die sich das so schön ausdenken dann da in ihren Elfenbeinkammern, dass die einfach gar keine Idee davon haben, wie die Realität ist.
Was steckt hinter dieser Liste, diesem Arbeitspapier, das Einsparungen im Sozialsystem vorsieht? Und was würde das ganz konkret bedeuten? Das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. In diesem Podcast packen wir jeden Tag eine Nachricht für euch aus. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe, um das Ganze besser einordnen zu können. Heute ist Dienstag, der 5. Mai. Für seinen Job ist Sebastian vor gut einem Jahr von Freiburg ans andere Ende von Deutschland gezogen, nach Hamburg. Mag er seinen Job?
Voll. Also er ist super herausfordernd. Er ist auch mit manchen Situationen verbunden, in denen man Frust verspürt. Aber es ist in den Situationen, wo das Gegenteil der Fall ist. Also wo man merkt, man macht hier einen Unterschied. Es passiert was. Das ist fantastisch. Also es gibt ja nichts Besseres.
Sebastian Hesselmann ist das.
Ich bin 34 Jahre alt und ich bin Schulbegleiter in Hamburg. Arbeite aktuell an einer Grundschule mit 2 Kindern.
Sebastian hat Lehramt studiert, dann aber kein Referendariat gemacht, sondern sich bei einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe beworben. Und wir erwischen ihn zum Interview jetzt in der großen Pause. Was hat er heute schon gemacht?
Ich habe heute ein Kind begleitet mit Asperger-Autismus. Das ist eben eines von meinen 2 Kindern. Und den begleite ich dann eben im Schulalltag. Wir hatten heute in den ersten beiden Stunden Sachunterricht. Da ging es dann darum, dass sie das Thema Strom behandelt haben und haben dann Versuche gemacht. Und da habe ich dann so ein bisschen dabei gesessen und geguckt, dass so eine Gruppenarbeit funktioniert, die ja bei Autisten nicht immer ganz einfach ist. Die hat aber ganz gut funktioniert. Dann haben wir vorhin ein bisschen Mathe gemacht. Das ist gerade nicht so ganz einfach, aber wir haben es auch ganz gut hinbekommen tatsächlich. Also heute war ein guter Tag und ja, jetzt bin ich hier.
Wenn mal kein so guter Tag ist, du auch viel helfen musst, wie sieht das dann konkret aus?
Dann ist auf alle Fälle der Fokus ein ganz anderer, weil ich dann wirklich nur auf das Kind, mit dem ich arbeite, fokussiert bin. Wenn es so Situationen gibt wie heute, wo dann mal eine Gruppenarbeit auch gut funktioniert, dann helfe ich auch mal anderen Kindern. Aber wenn ein Tag da ist, an dem irgendwas ist, weil das ist ja bei Asperger Autismus immer mal der Fall, deswegen hat ja dieses Kind auch eine Schulbegleitung, dann bin ich sozusagen immer auf dieses Kind fokussiert und probiere dann darauf zu achten, dass ich schaue, was braucht dieses Kind jetzt gerade. Also es gibt ja zum Beispiel Situationen, da ist es vielleicht in der Klasse zu laut, es ist zu stressig, es sind zu viele Eindrücke. Dann sage ich auch manchmal, ey komm, lass uns mal kurz rausgehen, durchatmen, Themawechsel, sich selber wieder ein bisschen regulieren und dann probiert man es vielleicht nochmal. Oder irgendeine Aufgabe funktioniert nicht. Dann guckt man, okay, warum funktioniert diese Aufgabe nicht? Weil bei Autisten ist es ja manchmal auch so, die kommen dann visuell mit einer Aufgabe nicht klar. Und dann probiert man, okay, lass uns das vielleicht nochmal anders probieren. So habe ich es letzte Woche gemacht. Da hat dann die Mathe-Sache nicht funktioniert, weil die irgendwie 20 Aufgaben dasselbe rechnen sollten. Und dann habe ich mir das genommen und habe es ein bisschen anders probiert. Und dann ging es irgendwie. Das mache ich dann zum Beispiel, wenn es mal schwierig läuft.
Wie wichtig ist das dann für das Kind, wenn wir auch bei dem Kind bleiben mit dem Asperger-Autismus, dass es dann auch eine feste Bezugsperson hat wie dich und keinen Pool, sage ich mal, aus ganz unterschiedlichen Begleitern, die ständig wechseln?
Also ich persönlich sage, dass es essentiell ist, weil ich bin der Meinung, dass diese Schulbegleitung das Allerwichtigste oder der wichtigste Bestandteil davon ist Beziehungsarbeit. Also irgendwie gucken, gerade am Anfang, wenn man dann zum Beispiel beginnt, mit einem Kind zu arbeiten, man nähert sich an, man tastet sich ran, man schaut, wie man diese Beziehung aufbaut. Mhm. Und wenn diese Beziehung da ist, was jetzt zum Beispiel in meinem Fall und diesem Kind vorhanden ist, er weiß ja, warum er eine Schulbegleitung hat. Und er weiß, dass es ihm manchmal schwierig fällt. Und er kann auch mit mir dann in guten Momenten über diese Schwierigkeiten reflektieren. Aber er hat immer jemanden wie mich, auf den er sich dann verlassen kann, dass ich dann auch bestimmte Dinge erkenne, wie zum Beispiel diese Überforderung in einer Stunde, in der es nicht weitergeht, in der er dann reagiert mit, ich störe den Unterricht und bin total drüber, dann weiß er einfach oder kann sich darauf verlassen, dass ich darauf gucke und dann sage, ey, wir müssen jetzt mal raus. Und gleichzeitig hat er aber auch eine Person, die auch immer wieder mit ihm an Reflexion arbeitet. Und das ist ja total wichtig, weil in diesem Schulalltag, in dem ja gefühlt alle Akteure und Akteurinnen gestresst sind, bleibt ja gar keine Zeit, um diese Art von Reflexion mit jedem Kind, was nötig wäre, durchzuführen.
Ja.
Und die Kinder, die dann eine Schulbegleitung haben, haben aber genau diese Möglichkeit. Und gleichzeitig haben sie immer eine Person, die dann für sie da ist.
Es geht bei Sebastians Arbeit also ganz viel darum, Vertrauen aufzubauen. Darum, die Bedürfnisse der Kinder einordnen und lesen zu können. Das braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Und diese Art der Schulbegleitung ist eine Maßnahme der sogenannten Eingliederungshilfe. Die richtet sich an Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigungen. Das Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, zum Beispiel in der Schule. Und diese Schulbegleitung ist ein Bereich im Sozialsystem, in dem sich etwas ändern könnte. Einige von uns haben vielleicht Bundeskanzler Friedrich Merz im Ohr, der schon lange sagt,
der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Jetzt ist Mitte April ein Papier öffentlich geworden mit 70 Vorschlägen, wo gespart werden könnte. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den Bundesländern, VertreterInnen aus Gemeinden und Kommunen und Vertreter aus dem Bund haben diese Liste erarbeitet. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, das ist ein Dachverband von über 10.000 gemeinnützigen Organisationen im Sozial- und Gesundheitsbereich, hat diese Liste öffentlich gemacht und ist richtig alarmiert.
Es würde zu massiven Verwerfungen vor Ort und bei den Familien führen. Das geht nicht, dass solche Debatten hinter verschlossenen Türen geführt werden. Solche Kürzungen dürfen gar nicht kommen,
sagt Joachim Rock, der Geschäftsführer des Verbands. Und genauer einordnen kann sie uns das.
Ich bin Felicitas Böselager und ich bin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Nova, unter anderem für die Berichterstattung über Sozialpolitik zuständig.
Bevor wir gleich genauer drauf eingehen, was in dem Papier drinsteht, erst noch mal kurz einen Schritt zurück. Wie dringend muss denn wirklich beim Sozialsystem gespart werden?
Ja, Friedrich Merz, der kriegt da vor allen Dingen ziemlich Druck aus den Kommunen, die nämlich große Sozialausgaben haben und sich krass verschulden.
Mhm.
Im letzten Jahr hatten die Kommunen 31,9 Milliarden Euro Schulden, so viel wie noch nie. Also das war ein Rekordhoch. Mhm. Im Jahr davor waren es 24,8 Milliarden Euro. Und wenn man sich dann anschaut, wo die Kosten herkommen, dann sind das vor allem Personalkosten, weil die Tarife gestiegen sind. Aber es waren eben auch Ausgaben für Sozialleistungen, die sind um knapp 6% gestiegen auf 90 Milliarden Euro. Und da sagen die Kommunen, wir können das nicht bezahlen. Das sind Aufgaben, die der Bund uns gibt. Und wir haben dafür einfach nicht genug Geld. Und wenn uns so viel Geld fehlt, dann können wir irgendwann nicht mehr genug Geld aufbringen für Theater, für Volkshochschulen oder für Schwimmbäder, weil das freiwillige Leistungen sind. Und dann müssen wir da irgendwann streichen.
Und dieses Papier mit den 70 Vorschlägen, was ja jetzt auch öffentlich geworden ist, das muss dann auch vor diesem Hintergrund irgendwie gesehen werden, oder wie?
Ja, genau. Da geht es darum, dass man bei der Kinder- und Jugendhilfe spart und eben bei Leistungen, die die Kommunen sozusagen im Auftrag des Bundes erbringen. Und da haben die zusammen mit dem Bund so eine Liste erstellt mit 70 Vorschlägen, mit denen man weit über 8,6 Milliarden Euro einsparen könnte. Noch viel mehr, weil viele dieser 70 Vorschläge noch keine genaue Zahl dahinter haben. Zwei Drittel davon sind noch gar nicht ausgerechnet. Also das ist ziemlich viel.
70 Vorschläge ist jetzt eine ganze Menge, die können wir nicht alle im Einzelnen durchgehen. Aber kannst du uns vielleicht ein paar wichtige Punkte nennen, wo das größte Einsparpotenzial vielleicht auch gesehen wird?
Ja, ich nenne mal drei Beispiele. Da geht es zum Beispiel um den Unterhaltsvorschuss. Also Unterhaltsvorschuss, das ist Geld, das Alleinerziehende dann vom Staat bekommen, wenn der Partner oder die Partnerin ihren Anteil nicht bezahlt. Also da geht es darum, dass Alleinerziehende nicht alleine auf den Kosten für ihre Kinder sitzen bleiben. Und dieser Vorschuss wird im Moment gezahlt, bis das Kind volljährig ist, also 18. Das gilt so seit 2017 und jetzt ist eine Überlegung in diesem Vorschlagspapier, dass dieser Vorschuss nur noch für Kinder bis 12 Jahren gezahlt werden soll, so mhm. wie es bis 2017 war. Also da soll sozusagen die Uhr zurückgedreht werden, weil mhm. die Kosten hier explodiert sind. Dann geht es zum Beispiel um die Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Da gibt es jetzt einen Rechtsanspruch ab diesem Sommer, ab August. Und hier wird vorgeschlagen, dass die Kommunen ein bisschen mehr Zeit kriegen, das auszubauen, weil einige Kommunen noch nicht so weit sind. Und dann gibt es noch einen anderen Vorschlag. Da geht es um die Nachbetreuung junger Erwachsener. Was heißt das? Das sind volljährige Jugendliche, die sozusagen Starthilfe in das eigenständige Leben brauchen. Und das soll komplett gestrichen werden, wenn es nach dieser Vorschlagsliste geht.
Und oberstes Ziel ist Sparen? Fragezeichen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also da geht es auch um Effizienzen, aber es geht letztlich wirklich darum, wo man Geld ansparen kann.
Und das Thema Schulbegleitung ist aber auch ein ganz wichtiges da drin, oder?
Ja, genau. Das steht auch auf dieser Liste. Aber das wird auch schon ziemlich konkret. Da gibt es sogar schon einen Referentenentwurf aus dem Ministerium von der Bildungsministerin Karin Prien.
Was genau heißt das? Was soll sich da ändern?
Also die Idee ist, dass die Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in die generelle Kinder- und Jugendhilfe eingegliedert wird. Und das ist eine gute Idee an sich, weil es zu sehr viel Verwirrung bei Eltern gesorgt hat und bei Familien, dass sie für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu anderen Stellen rennen mussten als für die normale Kinder- und Jugendhilfe. Und das hat dann ewig gedauert und dann gab es so ein Wirrwarr und Kuddelmuddel und Dschungel. Und auch auf der Ämterseite war das zu kompliziert. Aber dann geht es in diesem Gesetzentwurf auch ganz konkret um das Hilfesystem. Und die Idee ist, dass individuelle Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung umgewandelt wird in sozusagen eine pauschale Hilfe. Das nennt sich dann Pooling. Da geht es dann um die Schulbegleitung und damit sollen insgesamt ab 2028 12 Millionen Euro eingespart werden können.
Was genau würde ein Pooling bedeuten? Was würde sich ganz konkret im Bereich Schulbegleitung ändern?
Ja, das könnte konkret bedeuten, dass Kinder keine einzelnen Schulbegleiter mehr bekommen, sondern dass in einer Klasse eine Person für mehrere Kinder zuständig ist. Und diejenigen, die diese Idee verteidigen, die erzählen dann immer die Geschichte von Klassen, in denen 8 Erwachsene sitzen, die jeweils ein Kind betreuen. Das Argument ist, dass das ineffizient und teuer ist und dass das geändert werden soll. Und nur noch bei ganz besonderen Bedarfen soll im Einzelfall Hilfen beantragt werden können. Und sonst sollen Eltern, das ist auch das Argument, dann unbürokratischer auf diesen Pool an einer Schule Zugriff haben, also auf Menschen, die Kinder begleiten.
Jetzt warnen Sozialverbände davor, dass das massive Einschnitte sind, sowohl jetzt mit Blick auf Schulbegleitung, aber auch diese 70 Vorschläge, die vielleicht noch nicht ganz so konkret sind. Ist das in deinen Augen überzogen oder ist das eine berechtigte Kritik?
Also erstmal ist es ihre Aufgabe, Alarm zu schlagen, sobald so eine Streichungsliste kursiert. Und der Vorwurf ist ja, dass hier auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen gespart werden soll. Und ich finde schon, dass man dann sehr genau hinschauen muss, welche Sparmaßnahmen da wirklich am Ende rauskommen und dass man das auch sehr kritisch begleiten muss.
Wie geht's jetzt weiter? Also gibt's da schon irgendwie einen Zeitplan mit Blick auf diese Vorschläge, aber vielleicht auch mit Blick auf den Referentenentwurf zur Schulbegleitung? Oder ja, wie geht's weiter?
Ja, also bei der Vorschlagsliste, da soll es bis zum Sommer konkreter werden. Und dieser Gesetzentwurf zur Kinder- und Jugendhilfe, der soll Ende Mai ins Kabinett, also von der Regierung verabschiedet werden und dann in den Bundestag kommen. Das bedeutet, dass dann der im Bundestag die üblichen Verfahren nimmt und soll dann bis zur Sommerpause, mal sehen, ob das gelingt, tatsächlich verabschiedet werden.
Was glaubst du, wie ernst muss man diese Vorschläge jetzt schon nehmen? Wie viel davon irgendwie umgesetzt werden könnte? Kann man da schon irgendwas sagen?
Ich kann das wirklich sehr schwer einschätzen. Diejenigen, die für die Vorschläge verantwortlich sind, die wiegeln extrem ab und sagen, es ist nicht so schlimm. Auf der anderen Seite ist Riesenalarm, da wird von der Liste der Schande gesprochen. Und ich finde es noch nicht so gut absehbar, was davon jetzt wirklich realistisch ist.
Vieles also noch vage, aber im Bereich der Schulbegleitung ist es dann eben doch schon konkreter als nur diese Vorschläge. Was geht in Schulbegleiter Sebastian vor, wenn er diese Pläne hört?
Ist eine Mischung aus absolutem Unverständnis und ich bin ganz ehrlich auch einer gehörigen Portion Wut. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Pläne ja vollkommen vorbeigehen an der Realität, wie Schule und wie das Bildungssystem ist. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen, die diese Pläne dann ja machen, die sich das so schön ausdenken dann da in ihren Elfenbeinkammern, dass die einfach gar keine Idee davon haben, wie die Realität ist. Also die können ja wirklich mal nur einen Tag mitkommen mit mir, kostenloses Praktikum machen und sich das mal angucken. Ich bin mir sicher, dass sie einen Tag bräuchten, um das zu verstehen. Weil das kann nicht funktionieren. Ich finde, dieses Bildungssystem und dieses Schulsystem ist jetzt schon so auf Kante genäht. Und ich sehe das jeden Tag. Der Bedarf an mehr Unterstützung ist riesengroß. Und da ist ja dann einfach der Weg, jetzt Unterstützung wegzuschneiden, genau der falsche Weg. Das Gegenteil wäre richtig. Was dann am Ende ja passiert, ist, dass immer mehr Kinder und immer mehr junge Menschen auf der Strecke bleiben. Und das kann doch nicht funktionieren. Also in diesen Vorschlägen sind ja auch in keiner Weise Folgekosten eingeplant, sondern es ist immer nur Einsparung, Einsparung, Einsparung. Ja, aber dann wird es am Ende auf jeden Fall teurer.
Was würde das ganz konkret für das Kind bedeuten, was du ja auch begleitest, auch heute begleitest, wenn jetzt zum Beispiel diese 1:1-Betreuung wegfallen würde, wenn dann ganz viele für das Kind zuständig wären? Was hätte das für Konsequenzen, glaubst du?
Wahrscheinlich weniger Sicherheit für das Kind, deutlich mehr Frust für das Kind, weil es ja jetzt schon viele stressige Momente gibt, in denen Hilfe nötig ist. Und dann kann man sich ja auch ausrechnen, was passiert. Dann kommt da irgendwann noch diese schwierige Phase im Leben, die sich Pubertät nennt, in der eh alles schwierig ist. Und wenn man sowieso schon emotional, sozial beeinträchtigt ist und dann noch irgendwie da noch was dazu kommt und man dann dabei keine Unterstützung hat, da können ja ganz viele Dinge passieren. Da kann irgendwann kann ja diese Wut, die man dann vielleicht auch hat, dieses, ey, es funktioniert hier gar nicht, ich ecke hier nur an, die kann ja auch so richtig umschlagen. Also dann musst du irgendwann, keine Ahnung, da musst du in 10 Jahren super viel Therapie machen, damit du dann da anfängst zu lernen, wie komme ich in dieser Welt klar. Und das meine ich mit Folgekosten.
Es gibt übrigens auch den Vorschlag, für Schulbegleitung seltener pädagogische Fachkräfte einzusetzen. Und darum macht Sebastian sich dann auch ganz persönlich Sorgen, dass qualifizierte PädagogInnen wie er dann nach einem schlechteren Tarif bezahlt werden könnten, weil ja eigentlich keine so große Qualifikation mehr erforderlich wäre. Und da sagt er, da geht es auch einfach um Wertschätzung seiner Arbeit, wenn sich da wirklich was ändern sollte. Jetzt ist es aber halt eben auch so, es wird gespart werden müssen. Es wird sich also was ändern müssen. Und wenn er das im Hinterkopf hat, was würde Sebastian sich von der Politik denn wünschen?
Bildungssystem komplett neu denken. Also im Sinne von sich fragen, welchen Stellenwert hat Bildung, hat das Bildungssystem in unserer Gesellschaft? Wie können wir dieses Bildungssystem an die Anforderungen von Menschen anpassen? Weil ich persönlich habe das Gefühl, dass sich die Anforderungen an das, was Bildung und Schule leisten müssten, in den letzten 30 Jahren total verändert hat. Aber das System hat sich super wenig verändert. Und diese Schere geht ja immer weiter auseinander. Deswegen bin ich der Meinung, dass man das komplett neu denken sollte. Also ich gebe mal so 2 ganz einfache Beispiele. Warum sehen Klassenräume immer noch so aus wie vor 40 Jahren? Warum fängt Schule in Deutschland immer noch um 8 Uhr an, während das gefühlt in allen anderen Ländern nicht mehr so ist und alle Studien, die man dazu liest, auch sagen, dass das für das Lernen und für die Kinder viel besser wäre, wenn man um 9 anfängt? So, wieso kann man das? Also wäre ja schon, da kann man ja schon mal anfangen. Also es muss in meinen Augen, bringt da keine ja leichte Anpassung und ein Reformchen hier und ein Reformchen da, sondern lass uns das doch mal neu denken. Lass uns doch mal überlegen und eine Vision entwickeln, was Bildung und was Schule sein sollte. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeine Art von Vision vorhanden ist.
Sebastian, haben wir jetzt deine ganze Pause fürs Interview, mussten wir dafür aufwenden? Also du? Oder hast du jetzt noch ein bisschen Pause?
Ich habe jetzt noch 7 Minuten Pause, aber ich muss wahrscheinlich dann auch noch zusammenpacken und mal kurz durchatmen, was man ja auch immer macht, weil wie gesagt, der Job ist auch manchmal anstrengend. Und dann habe ich noch 1,5 Stunden zu tun.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge, Monika Ahrens, Ingo Rockenberg, Julian Hilgert und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing gern, dann verpasst ihr nichts und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.